Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 14 im Jahr 2021. Heute spreche ich mit Erik Klausch über radikale Christen. Ich freue mich sehr. Los geht's. Hallo Erik.
Hallo Dennis.
Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Wir müssen direkt dazu sagen, wir sehen uns in einem kleinen Bildschirm und du bist in Berlin und ich bin im schönen Ruhrgebiet und wir nehmen quasi über die Ferne auf. Aber ich freue mich total, dass es geklappt hat. Vor allen Dingen super spontan. Deswegen habe ich es auch leider nicht hingekriegt, dir noch irgendwie dein Lieblingsgetränk zu besorgen. Was ist denn dein Lieblingsgetränk im Sommer?
Im Sommer? Holunderblüten-Sirup. Weißt du, den man so selber macht und dann mit Wasser anmixt.
Aber okay, dafür ist ja zu sagen, kalt, deswegen gibt es jetzt Yogi-Tee bei mir.
Ja, sehr gut. Ich habe mir auch einen Tee gemacht. Es ist irgendwie Apfeldattel. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich werde es jetzt testen. Sehr schön. Erik, ich freue mich voll, dass du dabei bist. Ich habe dich schon ganz, ganz lange im Podcast haben wollen, weil du ein Typ bist, der so viel macht, so viel sich engagiert, das finde ich total herausragend. Aber wir machen das jetzt Schritt für Schritt, stell dich ein bisschen vor. Wir beide haben uns, weißt du noch, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben?
Buju 2000 irgendwas.
Ja, richtig, auf einem Festival. Und hast du da nicht getanzt?
Ja.
Genau. Da warst du, glaube ich, gerade, oder da hast du, ich weiß nicht, war das ein Praktikum, hast du gearbeitet bei der Blue Box?
Ich habe mein FSJ da gemacht, genau, in der Blue Box.
Ah, Berlin. FSJ.
Und das war aber da schon vorbei. Wir haben da so eine kleine Crew gebildet und die hat sich über das Jahr hinaus so ein bisschen noch gehalten. Und das war eine der ganz großen Bühnen für meine Tanzkarriere.
Ja. Aber lange hat es danach auch nicht mehr gereicht.
Nee, das ist so krass gewesen, weil ich habe gedacht, also ich habe dich dann später in ganz anderen Kontexten tatsächlich irgendwie wahrgenommen. Und zwar bist du irgendwann Jugenddelegierter der UN-Generalversammlung geworden. Und da bist du mir dann über Social Media aufgefallen. Und ich habe gedacht, irgendwo kennst du den doch her. Und dann ist mir aufgefallen, ja stimmt, der hat schon mal auf der Bühne da getanzt. Ja, genau. Also du bist tatsächlich sehr aktiv bis hierher in deinem Leben. Sag doch mal eben ganz kurz, was machst du gerade aktuell beruflich? Wie alt bist du? Was sollten wir über dich wissen?
Ich bin 27 und lebe in Mecklenburg. Im schönsten Bundesland, behaupte ich jetzt einfach, Deutschlands, Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Genau, und ich bin jetzt so seit 3 Monaten selbstständig. Und mache so Richtung Beratung, wir produzieren ein paar Filme zum Thema Projektmanagement, aber auch Nachhaltigkeit, gerne auch Christliches, deswegen freut mich das total, dass wir hier heute auch mal sprechen. Ja, so ein bisschen kunterbunt noch, also ich bin noch ziemlich auf dem Weg, wo es wirklich hingehen soll, aber ich genieße inzwischen auch ziemlich diesen Weg.
Ja. Okay. Also es ist noch nicht so ganz, du bist noch auf dem Weg, das auch zu entwickeln, würdest du sagen?
Ja, mein Thema zu finden. Vielleicht werde ich doch wieder Tänzer, aber mein Leben ist ziemlich bunt so verlaufen die letzten Jahre und ich habe viele Interessen und das habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen noch mich mit abgefunden, dass das okay ist und genieße das einfach, dass ich noch nicht der weisheitsletzten Schluss für meine Karriere und Berufung weiß. Und dann ist es auch recht beruhigend, wenn man einfach so macht, was gerade Spaß macht.
Ja, cool. Also finde ich gut, dass du dir die Zeit nimmst, aber wenn man mal in deine Vergangenheit guckt, dann merkt man, du hast auch schon ganz schön was gemacht, ne? Also ich habe mal tatsächlich dich einfach nur gestalkt, du hast das sehr schön auf deiner Facebook-Seite auch alles stehen und so und da habe ich auch echt nochmal gestaunt. Also erstmal Frage, wenn man dich bei Social Media sucht, dann heißt du Eriks. Warum?
Ja, tatsächlich wurde ich schon gefragt, ob das einen Gendergrund hat, dass ich das X als Sternchen eingefügt habe. Der einfache Grund ist aber einfach, dass ich früher so ein ganz altes Touch-Handy hatte und mich darauf immer verschrieben habe. Das X liegt neben dem C. Und dann irgendwann dachte ich, wäre ja vielleicht ein Künstlername. Vor allen Dingen, weil niemand sich merken kann, ob ich mit C oder K geschrieben werde. Und dann ist X draus geworden. Aber hat jetzt kein Berufungs- oder höheren Sinn dahinter.
Okay, ich dachte, also es könnte natürlich auch noch dein altes Ego sein aus der Tänzerzeit oder so, aber das ist es nicht. Gut, ich verstehe. Du bist also irgendwann, du hast ein FSJ bei der Blue Box Berlin gemacht. Das ist auch eine Einrichtung, die, ich glaube, die haben einen eigenen Kindergarten, die machen aber auch ganz viel und arbeiten mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Das ist auch schon immer was, was sich, glaube ich, durch dein Leben zieht. Ne? Du hast irgendwann angefangen, aber bei dir in MacPom auch Power On zu gründen. Erzähl doch mal, was ist das?
Ja, Power On ist tatsächlich, also ist ein Verein von, ich würde fast sagen, Freunden von mir. Und das ist aber so, ganz viele Ideen sind durch die Blue Box entstanden. Also Power On ist nach meinem FSJ entstanden, wo ich einfach, also hier in Berlin habe ich bei meinem FSJ einfach gemerkt, wie Armut aussieht, wie Armut bei uns im reichen Deutschland aussieht. Und mir ist so ein einfach bewusst geworden, wie ausweglos das eigentlich ist. Ne? Also, was weiß ich, wir in allen schönen Filmen und Märchen und so kommt irgendwo eine Fee und ein Prinz und dann oder vom Tellerwäscher zum Millionär und dann ist die Welt wunderbar. Aber hier habe ich halt gemerkt, die Kinder, die so aufwachsen, wie sie hier aufwachsen, das ist eigentlich unmöglich, da rauszukommen. Okay. Also in der Lotterie des Lebens haben die einfach verloren. Und dann habe ich auch auf meine Region halt das ländliche Mecklenburg mitgekriegt, ja, wie abgehangen dort auch Menschen abgehängt werden und abgehängt worden sind. Und gerade in den Ferien, dass schwierig ist für Kinder, sich da auch Bildung zu bekommen oder einfach auch nur mit Freunden sich zu treffen und das Leben zu genießen. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich in jetzt mein Leben irgendwie in den großen Städten weiterlebe und alle meine Freunde das auch machen, dann verliere ich meine Freunde und ich komme nach Hause und nur noch mein Pony ist da und mit dem redet sich das so schlecht. Und also ich hatte einfach Angst, auch meine Heimat zu verlieren. Und dann hat sich das, sind wir gestartet vor inzwischen 7 Jahren. 8 Jahren und dann ich habe erst eine Freundin und dann ein paar mehr Freunde dazu geholt und wir haben gesagt, lass uns doch mal ein Kindercamp machen, weil Kindercamps, ich habe das als Kind einfach geliebt, ne? So aus diesem Rahmen auszubrechen und einfach mal eine Woche mit Leuten zu tun zu haben, Jugendlichen, die einfach verrückt sind und wo man sich richtig auspowern kann, ganz neue Talente entwickeln kann und nicht diesen gesetzten Rahmen, so du bist so und du bist so und Gott will so und die Eltern wollen so und die Lehrer sehen das in dir, sondern einfach mal, man ist ein unbeschriebenes Blatt für die Mitarbeitenden dort und so ist dann das erste Kindercamp entstanden und daraus sind dann viele andere Ideen geworden und jetzt sind wir so eine Runde von jungen Leuten dort geworden, inzwischen so über 50 junge Aktive, die teilweise noch dort wohnen oder wieder dort wohnen oder gerade in anderen Städten Deutschlands wohnen, um zu studieren und sich aber engagieren mit uns. Und wir machen Kindercamps und wir haben internationale Austauschprojekte gemacht nach Tansania, nach Südafrika, Demokratiebildungsprojekte in Garten, mit denen wir unsere Camps mit Gemüse versorgen und so weiter.
Und bei Power On, wenn ich das so verfolge über Social Media, ist euch auch Nachhaltigkeit wichtig, ne? Das zu prägen bzw. mit zu integrieren.
Ja, Nachhaltigkeit, also christlicher Glaube und Nachhaltigkeit, wobei da es ja wunderbare Verbindungen gibt, die häufig gar nicht so beleuchtet werden, aber kommen wir vielleicht noch zu. Nachhaltigkeit, genau, das war einfach für mich bei der Gründung, habe ich in Lüneburg angefangen zu studieren, damals 2013, 14, so in dem Rahmen. Und da habe ich erstmal mitgekriegt, wie abgefuckt eigentlich unser System ist, wie abgefuckt unsere Welt sehr schnell sein wird. Also es war ja noch lange vor Fridays for Future und der erste Tesla kam da, glaube ich, war da auf den Straßen, nicht, dass Tesla jetzt die Welt rettet, aber wo oder und Windkraft und das ganze Energiewende kam so langsam ja erst auf. Also jetzt in die Öffentlichkeit so richtig. Und ich dachte mir so, wenn das stimmt, was die Uni mir erzählt, Und wenn ich dann gucke, was in der Gesellschaft passiert, da stimmt irgendwas mächtig gewaltig nicht. Und dann haben wir uns als Bildungseinrichtung sozusagen da auf den Weg gemacht. Mhm. Und ja, von Anfang an, Nachhaltigkeit war dann ein großes Thema. Ressourcen und dann auch irgendwann Klimawandel und uns auch mit den Folgen beschäftigt. Ne? Auf einmal waren Flüchtlinge in Deutschland und dann hat man mitgekriegt, da ist ein Zusammenhang, Klimawandel, Fluchtursachen und so weiter. Ja. Und das war ein ganz schönes Erwachen, glaube ich, für viele von uns, inklusive mir.
Hast du das Gefühl gehabt, dass, also wenn ihr so ein Kidscamp macht, dass Kinder und Jugendliche da Bock haben, sich mit zu beschäftigen?
Unbedingt. Also klar, für Kinder ist das nochmal, da bin ich selbst so im Zwiespalt, ne? Weil die Themen, ich meine, wenn wir der Realität ins Auge gucken und der Zukunft ins Auge gucken, dann macht das Angst. Und dann frage ich mich schon, wie viel von dem Versprechen, das Gott Noah gegeben hat, wie können wir da wirklich in Anspruch nehmen und wie geht das wirklich auf? Und ich habe Angst schon Kindern, oder ich möchte Kindern keine Angst machen, sondern Kinder sollen aus dem Vollen schöpfen und im Leben stehen und in die Zukunft blicken und voll Motivation und Hoffnung nach vorne gucken. Mhm. Aber die Klimalage verspricht ihnen nicht unbedingt das entspannteste Leben so, ne? Also wenn wir einfach durch Fridays for Future ist es ja auch ein bisschen in die Öffentlichkeit gekommen. Und ja, das ist ein krasser Akt, so wie viel Wahrheit vertragen die und wie können wir aber auch sie fit machen, damit umzugehen. Mhm. Vor allen Dingen, weil es ja Sachen sind, für die sie überhaupt keine Schuld tragen. Also im christlichen, ich sag mal im Konservativen geht es ja gerne so darum, das ist deine Schuld, Sünde und deswegen hast du die Folgen jetzt zu tragen. Mhm. Wie ich das finde, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber das ist jetzt ein Fakt. Das könnte man mit Erbsünden oder so vielleicht noch begründen, aber selbst das trifft es ja nicht. Also es trifft wirklich die Unschuldigsten am meisten, die im globalen Süden leben, müssen am meisten mit den Folgen leben und kämpfen. Ja, und das macht mich schon ganz schön unruhig so. Mit Jugendlichen allerdings ist das cool. Also mit unseren Mitarbeitenden, wir sind alle so zwischen 15 und 25. Ich bin jetzt schon einer der Ältesten. Und das sind halt Leute, die wirklich bald in entscheidungstragenden Positionen, oder wie gendert man das, kommen. Yeah. Also in Positionen, wo sie Entscheidungen treffen und auch so als Studierende oder als einfach so Aktive schon Macht haben und auch wirklich gestalten können. Ne? Oder durch Fridays for Future und so, da ja wirklich eine Stimme haben in sozialen Medien, da wirklich sich eine Stimme verschaffen können. Mhm. Und da ist es, das ist richtig cool. Und das Power On, glaube ich, auch ein echter Inkubator so in unserer Region, wo ja Leute zusammenkommen, die einerseits das verstehen, wie gefährlich es ist und auf der anderen Seite aber auch echt Bock haben, was zu verändern.
Ja. Du hast jetzt zwischendurch immer schon mal so erzählt und begründet auch, wie du da Glaube und auch das Christentum für dich mit reinbringst. Wie kommt das, dass du gläubig bist?
Oh, das ist ein langer Weg. Also ich bin christlich aufgewachsen. Mein Opa war Pastor, auch in der Kirche, in der ich groß geworden bin zum Anfang. Und dann ist er in Ruhestand gegangen. Und mein christlicher Weg hat, ich habe viel kennenlernen dürfen, auch viel, was mich abgeschreckt hat und heute mit dem, was ich jetzt weiß, noch mehr abschreckt. Mhm. Also ich habe ultra-evangelikale Kreise in Brasilien kennengelernt, als ich dort ein Austauschjahr gemacht habe. Mhm. Ich kenne die ICF-Strukturen hier aus Berlin. Ich kenne verschiedene Baptistengemeinden, den Buju und so weiter, auch katholische Gemeinden und bin aber eigentlich evangelisch und irgendwie von der Theologie her fühle ich mich da auch ganz wohl. Nur die Aufmachung ist so, und ich denke mir so, eigentlich ist das mit dem christlichen Glauben doch ziemlich geil. Gerade so in letzter Zeit, ich habe mich so mit Eckhart Tolle und Richard Rohr beschäftigt, die Schriftsteller mhm. oder Autoren, aber auch über den Dalai Lama und Desmond Tutu das Buch über die Freude gelesen, wo ich einfach so mitgekriegt habe, okay, Glaube und vor allen Dingen das Christentum, da steckt so viel Schönes drin, ne? Und so viel, was ich einfach auch erleben kann und als wahr empfinde. Warum kriegen wir es nicht gebacken, dass diese Religion wirklich frei macht und wirklich zum Handeln befreit, also wirklich um wirklich andere Menschen zu empowern, uplifting auf Englisch, also empowern ist jetzt auch nicht so richtig deutsch, aber ja, frei machen halt, so
ja.
Um das Leben zu genießen, irgendwie irgendwas stört mich da, irgendwas, da geht noch was.
Das finde ich cool. Deswegen wollte ich dich gerne im Podcast haben, weil tatsächlich mag ich das, mit Menschen darüber nachzudenken, die einerseits, und da sind wir eigentlich schon fast beim Thema, das Negative, dass vielleicht was zu verbessern gilt, so kann man ganz diplomatisch sagen, auch sich damit kritisch auseinandersetzen, bis hin dazu, das auch wirklich irgendwann mal sein zu lassen und nach einem Weg zu suchen, wie es heute und hier und jetzt geht und welche Verantwortung auch aus dem Hier und Jetzt und mit dem Blick in die Zukunft, das finde ich bei dir so spannend, tatsächlich eigentlich entsteht. Ich muss dich aber, bevor wir einsteigen, weil also mich brennt es auch, aber wollte ich dich noch fragen, wie bist du Jugenddelegierter geworden der UN-Generalversammlung? Also ist ja nichts Kleines, ne? Du warst ein Jahr lang Jugenddelegierter, ne? Und bist dann, hast den Staffelstab quasi weitergegeben, aber bist da auch einmal oder mehrfach dann auch in der Generalversammlung aufgetreten und hast dich für Kinder. Ach, die habe ich eigentlich an 1000 Stellen da gesehen, aber erzähl du doch vielleicht mal.
Wie ich das geworden bin, Geld und Beziehung, wie immer.
das ist tatsächlich ein bisschen ein Wunder, weil ich null Beziehung hatte und auch erstmal googeln musste, okay, UN, ich wusste schon, was die UN so, was man halt so weiß, ne? Ban Ki-moon und so, aber, also damals. Aber so richtig, was die UN macht und wie die zu den Staaten und so steht, wusste ich nicht. Und vor allen Dingen auch die ganzen Trägerstrukturen hier in Deutschland, das Deutsche Nationalkomitee für internationale Jugendarbeit und der Deutsche Bundesjugendring und die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Und hast du nicht gesehen, wer da alles mit hintersteckt? Plus dann Ministerien und so. Also ist schon ganz schön komplex, das Programm. Aber mich hat der Gedanke ziemlich begeistert, halt Fürsprecher sein zu können und für junge Menschen mich einzusetzen. Ja, und da war es ein ganz normales Bewerbungsverfahren, mit allem Möglichen. Und während des Jahres war ich zweimal in New York, einmal in der Sozialentwicklungskommission, wo wir auch eine Resolution richtig mitverhandelt haben, also unsere Ideen richtig mit eingebracht haben die deutschen Ministerien, Familienministerium und Auswärtiges Amt. Und in der Generalversammlung waren wir auch mit dabei. Genau, in beiden haben wir reden dürfen und uns in den Reden für das stark gemacht, was die Jugendlichen und Kinder uns im Jahr davor erzählt haben und wo wir mit denen ins Gespräch gekommen sind. Und ja, das ist so spannend. Also manchmal, wenn ich zurückdenke, was wir in der Rede schon gesagt haben und im Jahr vorher schon an Vibes aufgenommen haben und an Stimmung in der Jugend, habe ich da schon immer gedacht, ja, wann geht's denn los? Wann kommt denn mal was von der Jugend? Weißt du, da sind alle, also Jugend wurde als unpolitisch damals verschrien, wo wir gesagt haben, das ist null der Fall. Und ich habe so ein Brodeln gespürt und dass ich dann mit Fridays for Future jetzt endlich mal an die Öffentlichkeit oder entladen hat so ein Stück weit. Aber ich habe, das war so ein Kribbeln für mich und ich dachte so, jetzt muss doch was passieren. Wann kommt denn hier was? Hier ist so eine Spannung und es ist so dringend. Genau, und das war einfach ein total spannendes Jahr, um mit den Jugendlichen zu sprechen. Ja, und auch mit New York und mit den Ministern und den ganzen Ministerien und Politikern zu sprechen, war auch spannend. Aber das war fast ernüchternd in einigen Fällen. wohingegen das mit den Jugendlichen viel, viel spannender und fruchtbringender war.
Okay. Ich fand vor allen Dingen spannend daran, dass du natürlich viele Leute irgendwie, also dass man sehen konnte, wie viele Leute du getroffen hast und dass du Kindern und Jugendlichen eine Stimmung geben solltest, ne? Eine Stimme geben solltest. Genau. Was war das, kannst du das zusammenfassen, worum es da ging? Also du hast schon gesagt, inhaltlich war so ein Vibe oder so eine Atmosphäre zu spüren, Fridays for Future brodelte vielleicht so oder wurde gerade irgendwie geboren. Was war so, was für ein Gefühl hattest du? Was solltest du tun?
Ja, das Gefühl, es war ein bisschen ein Gefühl von Ohnmacht, weil, ja klar, du stehst da vor den Vereinten Nationen und sprichst in ein großes Mikro rein, aber so wie die Worte verhallt sind, so hatte ich auch den Eindruck, okay, bei den Leuten, die hier sitzen, bleibt da nicht so viel hängen. Und auch, wir haben die Familienministerin getroffen, den Außenminister und viele der höheren Beamten oder auf etliche MdBs. Und ich dachte so, oh, hier geht so viel um Ego und um Machtspielchen. Bei den Ministern, also Herr Steinmeier war es damals, das war ziemlich cool, aber auch ziemlich kurz das Gespräch. Aber das ist jetzt nicht auf einzelne Personen, aber so dieses System, wo ich so denke, also die Veränderung, die es wirklich braucht, um unsere Gesellschaft und diesen Planeten noch am Leben zu halten und, und hier wirklich eine Zukunftsperspektive reinzubringen, dafür ist dieses System und diese Menschen, die da drin sitzen, einfach zu verkrustet. Da kommen die Ideen nicht her. Und deswegen war das mit den Jugendlichen viel, viel cooler, da zu merken, da geht was und da sind Leute, die haben Ideen, nur die trauen sich nicht und wissen nicht wie. Und ja, wo ich dann weitergekommen bin und dachte so, hey, was lernen wir denn in unseren Schulen, wenn es nicht das ist, um die Probleme unserer Zeit anzugehen, ne? Wenn die Jugendlichen, keine Ahnung, Gedichteanalyse auf 4 Sprachen können, aber nicht fertig kriegen, ein Projekt zu machen, um das Problem in ihrer Region oder wie auch immer anzugehen. Und das war so ein bisschen, ja, was war so eine kleine Zerrissenheit, die ich in mir gespürt habe.
Ja, das passt auch ein bisschen zu dem Thema, was wir miteinander irgendwie mal besprechen wollen. Und zwar sind wir, als wir uns vorbesprochen haben, dass wir irgendwie einen Podcast zusammen machen wollen und so weiter, sind wir irgendwie auf ein Zitat gekommen. Da geht es darum, was radikal oder was heißt es, radikal zu sein? So, ja. Und das war natürlich, das ist im letzten Jahr schon gewesen, das waren ganz andere Zeiten. Irgendwie ist es jetzt natürlich gerade sehr aktuell, wenn man bedenkt, was abgeht am Kapitol oder was abgegangen ist am Kapitol in den USA zum Beispiel. Ich finde, es ist nur ein Beispiel, aber ich habe das auch irgendwie echt nochmal im Nachhinein zum Beispiel bei dem Thema gedacht, radikales Christsein, boah, das würde ich als erstes irgendwie als negativ, da kommt bei mir als erstes so negativ an, ne? Da sind so viele Schilder bei diesem ja, was ist das, bei dem Bestürmen des Kapitols gewesen, von so, eins war ständig zu sehen, Jesus 2020, also es geht ja schon damit los, dass es 2021 ist, ne, aber wo du so denkst, was ist das denn? Also so viele Leute aus dem Glauben heraus motiviert bestürmen quasi da das Kapitol und wenden sich mega strange und abgefahren und auch wirklich verblendet sozusagen gegen die Politik. Oder was auch immer, wie Sie das sagen würden. Und das ist nur ein Beispiel von den Assoziationen, die man haben könnte. Man findet viele, könnte auch sagen, irgendwie Videos oder Beispiele oder auch natürlich unterschiedliche Strömungen von Christen, wo man sagen kann, das sind radikale Christen. Als wir aber gesprochen haben, hast du gesagt, naja, ich fände es geil, wenn man das nochmal ganz anders aufdröselt, weil ich finde, radikal zu sein, das fehlt uns eigentlich total. Und dann sind wir über dieses Zitat gestolpert. Ich lese das mal kurz vor und dann würde ich gerne wissen wollen, warum dich das angesprochen hat. Das Zitat ist von Hannah Arendt. Die war auch sehr kritisch in ihrem Leben und hat sich oft und gerne mit Leuten auseinandergesetzt und angelegt. Und sie hat gesagt irgendwann, oder geschrieben, das Böse ist immer nur extrem, aber niemals radikal. Es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiter wuchert. Tief aber und radikal ist immer nur das Gute.
Hm.
Kannst du dich erinnern?
Ja. Ja, die also radikal kommt ja von Wurzel. Also
genau, ja.
Meine Eselsbrücke sind da immer die Radieschen. Und an der Wurzel anpacken. Und ja, wenn ich da irgendwelche Bekloppten am Kapitol sehe oder auch AfD-Anhänger, beziehungsweise auch AfD-Anhänger, aber halt auch Corona-Leugner und Co. oder früher Pegida oder wie auch immer, die sich die Querdenker und sonstigen Enttäuschten, sag ich mal, vom System nennen. Die haben ja keine radikalen Lösungen. Die haben ja keine Zukunftsvision. Also ich möchte zurück, wie es vor 50 Jahren war oder ins Kaiserreich. Das ist ja keine Lösung. Also es ist ja, das ist ja nicht radikal. Das ist ja, irgendwas gefällt mir nicht. Und früher da war es vielleicht besser, also nehmen wir das. Aber das ist ja nichts Kreatives, nichts wirklich Umbrechendes, sondern also zurück in der Zeit zu gehen, ich weiß nicht, ob das jemals radikal war. Das ist einfach alternativlos. Aber radikal im Sinne von wirklich mal das Problem anzugehen und zu gucken, ja, in unserem System läuft was schief, natürlich. Und das habe ich auch als Jugenddelegierter manchmal gesagt und damit große Irritationen hervorgerufen, dass ich den Nazis auf dem Dorf bei mir um die Ecke durchaus zustimme und sage, ja, ich sehe die Probleme auch. Nur radikal wäre es dann einmal zu gucken, was in unserem System wirklich falsch läuft. Und da habe ich jetzt auch nicht der Weisheit letzten Schluss, ganz und gar nicht. Aber die Antwort geht auf jeden Fall weiter darüber hinaus, dass Merkel schuld ist oder die Ausländer schuld sind oder wer auch immer. Sondern ich sehe das Problem. Und wenn wir das Problem radikal lösen wollen, halt genau, müssen wir da auch Alternativen für finden, ist unser Wirtschaftssystem, dass wir Wirtschaftswachstum als größte Maxime haben und damit denken, dass wir damit Wohlstand und Glück und Zufriedenheit und Frieden und alles andere herstellen können. Aber für mich ist das ist eine Droge, die so lange funktioniert, ja, aber bei jeder Sucht entstehen dann ja Effekte, dass du immer mehr, immer mehr, immer mehr brauchst. Und wenn ich gucke, mein eigenes Leben, ne, also mit wie viel brauche ich, um das aufzufüllen, was eigentlich bei mir innerlich leer ist? Und wenn ich mich umgucke, wie viel Betäubung brauchen wir dafür? Und wenn ich dann sehe, ich habe mit meiner Nachbarin im letzten Jahr nochmal, also ziemlich vor einem Jahr ist sie gestorben. Und kurz vorher hatte ich nochmal mit ihr gesprochen und ich bin total froh, dass das nochmal geklappt hat. Und da saß ich bei ihr auf der Couch und sie hat einfach ein bisschen erzählt, wie sie in unserem Dorf angefangen hat nach dem Krieg. Ja. Und die hatten bis in die 70er Jahre, glaube ich, kein fließend Wasser, also in der DDR. Die mussten einmal durchs ganze Dorf gehen und beim Kuhstall sich das Wasser schöpfen.
Nein, echt?
Und das war jetzt auch kein Wasser, das man trinken konnte, sondern sie hat gesagt, sie haben tatsächlich Stückchen von Ratten und sonst was drin gehabt. Also es musste abgekocht werden, sonst war das lebensgefährlich. Und innerhalb von, also die Frau hat, also die Generation ist ja teilweise noch am Leben, sie ist jetzt genau vor einem Jahr gestorben, aber die hat noch Zustände erlebt, geschweige denn von Telefon oder Auto oder so oder sonst was, ne? Und heute haben wir Probleme in unserer westlichen Welt und regen uns darüber auf, dass wir eine Maske tragen müssen, um andere Leute Leben zu schützen. Und wo ich so denke, ey, irgendwas läuft hier doch mächtig schief, dass wir merken uns doch nicht mehr. Also, wenn wir überlegen, wo wir hergekommen sind, in welcher, wie schnell und wie gut es uns geht, in geschichtlich gesehen und wie gut es uns geht, global gesehen, wenn wir uns mit anderen Leuten vergleichen, worüber reden wir hier? Warum sind wir nicht die glücklichsten Wesen und Menschen und des ganzen Universums?
Ich kann per Knopfdruck auf dem Handy sonst was erreichen. Also meine Freunde in Brasilien anrufen, das war unvorstellbar vor.
Ja, das stimmt.
Vor ein paar Jahren noch. Und
ja, ich finde es total gut. Ja, vor allen Dingen, weil es beides ja tatsächlich, wenn man mal drüber nachdenkt, beides ist so verrückt und so, was ist das, ironisch eigentlich, ne? Dass man einerseits sich schon allein damit lange, lange Zeit beschäftigen könnte, was eigentlich alles möglich ist und natürlich auch, wenn man das Gespräch mit deiner Nachbarin nimmt, wie rasant auf einmal diese Droge tatsächlich wuchert sozusagen, ja, oder wie sagt man, wie rasant sie sich dann auch irgendwie weiterentwickelt und so weiter, dass man dann schon so merkt, boah, krass, ja, und es gibt so viele Möglichkeiten, wie du sagst, ne, sich zu betäuben. Aber wenn man jetzt sagt, die Dinge, die wirklich schief laufen, zu beheben, die Probleme, die wir auf der Welt haben, und zwar wir alle, egal welche, wie wir politisch drauf sind oder vielleicht auch religiös drauf sind, die nicht zu lösen mit so einer Welt, Zurückgewandtheit oder mit Lösungen, die einfach bedeuten, wir machen alles so wie früher oder so, oder wir schotten uns ab sozusagen. Das ist natürlich auch das Zweite, wenn man sagt, wie können wir denn da weiter hinkommen? Was glaubst du, warum, wenn wir über radikale Christen sprechen, warum Christen in solchen Bewegungen auch oft so vorkommen? Also dass sie das Kapitol mitbestürmen, dass sie in der AfD irgendwie sich heimisch fühlen.
Da muss ich dir ja widersprechen. Ich denke, ich sehe die Leute nicht als radikal. Das ist also so. Also jetzt kommen wir in was ist radikal im Sprachgebrauch. Aber so wie Hannah Arendt das beschrieben hat in dem Zitat, dass Radikalität also das Böse ist immer nur extrem, aber niemals radikal. Und wenn ich die Leute vom Kapitol sehe oder die Christen, die jetzt in AfD und Pegida und sonst was unterwegs sind, das ist nicht radikal. Das ist extrem. Das ist Extremismus. Aber
ich glaube, sie werden radikal genannt, weil ihre Schritte und das, was sie tun, ist so für die Leute so weit weg von so einer Art Mainstream und auch vielleicht von ihrer eigenen Einstellung, dass sie also radikal, also in ihrer Tat radikal wahrgenommen werden. Aber du sagst quasi, das ist überhaupt nicht radikal, weil es ist eigentlich keine Lösung, die an die Wurzel geht, sondern es ist quasi oberflächlich, ne?
Ja, das ist oberflächlich, das ist ja, das, also dieses, wollen wir extreme Christen sagen?
Oder? Ja, klar, können wir machen.
Um jetzt diesen Begriff da einmal rauszunehmen, aber diese Christen, die, ich glaube nicht, dass die jemals sich wirklich eine krasse Glaubenskrise durchgemacht haben. Ich will niemandem was absprechen, aber dieses wirklich mal alles anzuzweifeln und ich glaube auch nicht, dass die bereit wären, wie Jesus im Garten Gethsemane zu sitzen und zu sagen, ey, Vater, also so zu schwitzen und zu trauern und zu bluten und zu Angst zu haben und dann zu sagen, ja, aber trotzdem nehme ich deinen Willen. Das ist radikal. Also Jesus, der sagt, ey, ich könnte jetzt einfach weglaufen. Ich weiß ja, der wusste ja, dass Judas kommt mit den ganzen Soldaten und Hohepriestern und was weiß ich, wer da alles im Schlepptau war. Und er wusste, dass er ans Kreuz geht und so weiter. Da hat er ja Monate oder Jahre lang schon drüber geredet. Der hätte ja weglaufen können und sagen können, hier, ach Gott, such dir doch nochmal einen anderen. Aber der hat gesagt, nee, das ist jetzt mein Weg, das ist meine Berufung, da gehe ich durch. Und zu sagen, wenn die Masse schreit, kreuzigen, 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 dann mache ich das. Das ist radikal. Aber jetzt auf einer Straße der Pulk zu sein, der sagt, kreuzige ihn, oder in diesem Fall halt irgendwas anderes zu schreien, das ist für mich nicht radikal. Also.
Ja, aber das finde ich eigentlich gut. Also finde ich echt gut, darüber nachzudenken, sie quasi Menschen, die das so tun, noch nicht mal radikal zu nennen, sondern zu sagen, ey, das ist extrem, aber radikal seid ihr auf gar keinen Fall. Finde ich wirklich cool. Und es passt natürlich zu diesem Zitat, weil in diesem Zitat ja gesagt wird, es ist niemals radikal, weil es einfach keine Tiefe hat. So, es wuchert vielleicht, es kann die Welt verwüsten, hat Hannah Arendt geschrieben, so, ne? Aber tief und radikal ist eigentlich nur das Gute. Sie macht das ja in diesem Gegensatz, böse und gut sozusagen. Mhm. Ne? Ich finde das auch ein cooles, sehr, sehr cooles Zitat. Okay, also extreme Christen. Sag nochmal, warum glaubst du, ist es so, dass Menschen in so einer, dass Menschen in so einer, ich sag jetzt mal, schlimmen Art und Weise ihren Glauben leben?
Now we're talking.
Ich glaube, ich kann das verstehen, glaube ich. Unsere Welt ist schon komplex und auf uns strömen ja, also allein wie ausgefeilt Werbestrategien sind. Ja, oder wie, also ich hasse es, in den Supermarkt zu gehen, weil auf mich prasseln da so viele Sachen ein und ich glaube, ich bin hochsensibel. Ich weiß nicht, ob wem das Konzept sowas sagt, aber.
Also halt mir einfach, ja, aber erklär's mal kurz.
Also einfach, dass ich mehr Informationen aufnehme als ein Durchschnittsmensch, was über die Sinne oder vielleicht auch Gefühle, wie auch immer. Mhm. Nur, dass es halt extrem dann auch anstrengend ist für meinen Kopf und Körper, das zu verarbeiten. Mhm. Und deswegen ist so ein Supermarkt oder auch so Fernsehen gucken mit Werbung dazwischen extrem anstrengend für mich, weil da so viel auf einen einprasselt.
Geballer, ja.
Ja. Oh. Und aber das haben ja alle, ob wir jetzt hochsensibel sind oder nicht, die Informationen kriegen wir trotzdem und im Zweifel wird es ja noch mal schriller und noch mal dröhnender und noch mehr Sex da rein und noch mehr Provokationen oder Gewalt in die Filme, damit irgendwas noch bei uns schwingt. So nach dem Motto, wir sind schon so abgestumpft von sämtlichen Drogen, da muss man nochmal irgendwie einen draufsetzen, damit die Leute überhaupt nochmal was merken. So überspitzt gesagt. Und sich da in dieser Welt zurechtzufinden, bieten extreme Antworten und extreme, ja auch religiöse Muster, glaube ich, einfache Auswege. Also wenn dir jemand sagt, die Welt ist böse, aber Gott ist gut, dann kannst du alles so wunderbar in eine Kiste packen. Und wenn dir jemand sagt, nicht nur Gott ist gut, sondern Gott ist so und Gott ist so und Gott ist so und zum Thema Sexualität hat er die und die und die Regeln und ganz klare ganz klare Regeln und Grenzen. Und zum Thema you name it, die ganzen Themen, wo man so schön einfache Antworten kriegt. Und interessanterweise sind ja die meisten Antworten betreffen ja nicht mich selbst. Ich muss ja mein Leben nicht ändern, wenn ich Homosexualität verteufel, solange ich nicht homosexuell bin. Und ich muss mein Leben nicht ändern, wenn es um Abtreibung geht, bis ich in die Situation komme. Und so schön andere zu richten, das ist einfach. Aber zum Thema Finanzen, zum Thema globale Nächstenliebe oder auch die direkte Nächstenliebe, Kinderarmut. Jedes fünfte Kind lebt in Deutschland in Kinderarmut. Und wir reden über Sexualität und sonst was, wo ich so denke, wie oft hat Jesus über dieses Thema geredet? Nie. Wie oft hat Jesus über Geld geredet? Hunderte Male.
Ja, richtig.
Oder über der barmherzige Samariter. Ja, wo sind denn die Predigten, dass ich den Obdachlosen um die Ecke fütter jeden Morgen? Mhm. Oder was weiß ich, ihn aufnehme, wo die Gefangenen besuche und die Kranken besuche und heile und so weiter. Und wo ich so denke, wenn radikal, dann doch da. Und wenn der Klimawandel, der braucht radikale, also fundamentale Änderungen. Wo sind wir da als Christen? Wieso bieten wir da keine Lösungsalternativen? Und da wären wir doch genau richtig. Ich meine, heute verlieren in Südamerika Bauern schon ihr Land und ihre Existenz und Leute müssen sich aus der Sahelzone auf den Weg machen und verlieren ihre Heimat. Und etc. Durch Ressourcenknappheit geht es weiter, dass Leute in menschenunwürdigen Verhältnissen arbeiten müssen. Die Lieferketten, die wir betreiben, von denen wir enorm profitieren, bei Klamotten oder was auch immer, da leiden Menschen, Kinder arbeiten für uns. Und wir reden als Christen über radikale Blabla-Themen. Und ja, genau. Wo ich so denke, nee, wenn wir wirklich die neue Erde, das neue Jerusalem hier mitten uns etablieren wollen, dann müssen wir auch da anpacken oder gerade da anpacken. Und natürlich auch in uns und nicht in einer Weise von wegen, ich bin böse, ich bin Sünder und jetzt muss ich mich ganz oft geißeln, sondern aber da wird es jetzt sehr theologisch, aber vielleicht zwei Sätze, wo ich denke, wenn Jesus für uns gelebt hat und gestorben ist, dann bin ich doch befreit, da wirklich aus voller Kraft loszulegen.
Ja, du sagst das so einfach, ne? Aber das ist wirklich eine spannende Frage, weil ich bin voll bei dir, ich stimme dir voll zu. Ich merke, dass ich auch diese Diskrepanz, wie oft fällt mir das auch auf, dass ich so denke, boah, ey, wie wenig predigt man über Geld als Pastor und wie oft wird man gefragt, kannst du nicht mal was zum Thema Sex vor der Ehe machen oder wollen wir das nicht mal? Und ja, also ne, klar, wenn das Interesse ist und so, aber ich fand deine Antwort tatsächlich sehr, sehr interessant und gut, dass du sagst, das, was daran fasziniert, wenn man das macht, ist die Einfachheit und auch das natürlich nicht nur, was uns interessiert und was uns vor die Füße fällt, Sex, Sales und so, das ist ja klar, aber auch, dass man in einer extremen Weise vielleicht sein Christsein oder seinen Glauben lebt, hat damit zu tun, dass es häufig diese Einfachheit ist, die mir total gut tut in einer komplexen Welt sozusagen. Ne? Aber jetzt hast du das schon ein paar Mal auch gesagt, wir sind doch eigentlich frei davon, uns diesen Druck zu machen, so würde ich es jetzt mal übersetzen. Sag mal ganz konkret, wie geht das? Jetzt ist jemand, der ist eigentlich, sucht eine Alternative für Deutschland und fragt sich, wie geht das? Und er möchte aber diese Einfachheit im Leben sozusagen. Kannst du dem was sagen?
Ganz konkret kann die Person den Just People-Kurs bestellen, der von Micha Deutschland rausgebracht wurde, wo es ganz coole Alltagstipps gibt und Glaubenstipps und das Thema Nachhaltigkeit und globale Gerechtigkeit mit Theologie zusammengebracht wird. Das ist so ein Kurs für Hauskreise oder auch ja am besten so für Hauskreise oder Jugendgruppen oder so. Und ansonsten also für mich war ein Durchbruch sozusagen. Ich war jetzt im Urlaub in Italien mit meinem VW-Bus und habe dort halt viel gelesen. Und von Eckhart Tolle habe ich den Satz gelesen, jetzt ist mein Freund. Also der jetzige Moment ist mein Freund und ich lebe nicht in der Vergangenheit und traue dem, was früher war, hinterher in meinem Leben oder Theologie oder was auch immer. Und ich lebe auch nicht für die Zukunft und flüchte mich immer, irgendwann wird alles gut. Was irgendwie ja beides auch theologisch ganz gut oder in Christenkreisen, glaube ich, ganz gut vertreten ist. Ne? Also,
ja, das stimmt.
Ich glaube, das ist so, wie Elon Musk Leuten verspricht, dass sie irgendwann auf dem Mars leben können. So machen wir das, glaube ich, als Christen ganz gerne, dass wir ihnen versprechen, irgendwann im Himmel wird alles gut. Aber Jesus ist ja nicht gekommen, genau, um zu sagen, dass irgendwann im Himmel alles gut wird, sondern Jesus hat gesagt, so jetzt beginnt das Reich Gottes und das Senfkorn ist jetzt in der Erde und das geht jetzt auf und Zion ist mitten unter euch und die neue Erde entsteht mitten unter uns und so weiter. Und da denke ich mir, wenn das wahr ist, dann lass uns doch loslegen. Und dieses jetzt ist mein Freund, ich habe halt sehr für die Zukunft gelebt. Also jetzt nicht für irgendein Leben nach dem Tod, sondern vielmehr so von wegen jetzt noch ein halbes Jahr diesen Job oder ein halbes Jahr dieses Projekt und danach mache ich Urlaub und danach geht es mir gut. Und wenn ich im Urlaub war, habe ich gemerkt, nach dem Urlaub mache ich das Projekt und dann wird alles gut. Aber ich konnte nie so richtig den Moment genießen. Und das war für mich echt so ein Schlüssel, wo ich dann im Urlaub das gelernt habe und jetzt tatsächlich, das klappt auch weiterhin, ganz verrückt, wo ich einfach ab und zu am Tag mich hinsetze und ein Gebet spreche, manchmal auch einfach nur genieße, dass mein Körper so funktioniert mit Atmung und Herzschlag und was weiß ich. Und dann merke, dass ich ganz bei mir bin und lebendig bin und leben darf. Und dieses Geschenk anzunehmen und das hat für mich eine ganz neue Gotteserfahrung gebracht.
Cool.
Und aus dieser Gotteserfahrung kann ich präsent durch den Tag gehen und dann in jeder Situation diesen WWJD-Moment haben, also die alten Armbänder. Ich weiß nicht, gibt's die noch? Ich habe die in meiner
Kindheit. Ja, sie erleben tatsächlich, glaube ich, so eine Retro-Phase. Aber ja,
echt?
Auch nicht ganz unproblematisch übrigens, das Konzept.
Nicht unproblematisch?
Ja, es gibt Leute, die machen sich eine Menge Druck, das zu erfüllen, was Jesus für ihr Leben will. So, sagen wir es mal so. Ne? Und es gibt Leute, die sagen, ich finde das eigentlich eine ganz gute Frage. Das ist immer ein bisschen die Perspektive sozusagen. Macht es mir Druck, etwas erfüllen zu müssen? Oder ist es ein freies Nachdenken über, was ist eigentlich gut? So, ne? Das in Kürze vielleicht dazu. Aber was meintest du? Du sagst,
klar, jetzt also, heißt für dich... Ja, das macht Sinn. Aber da kommt es ja auch wieder darauf an, welche Glaubenssätze sprechen da dahinter, ne? Und wer ist Jesus für mich? Ist Jesus der Typ, der mit dem Dreiecksauge auf mich guckt und mich bestraft und die Sünden nach und nach, also Sünden nicht im Sinne von Zielverfehlung, sondern im Sinne von Fehler, irgendwie in so ein Buch einträgt und irgendwann muss ich die abarbeiten, so ungefähr, oder abbeichten. Sondern für mich ist das halt anders. Ich bin erst befreit und sehe, okay, Jesus hat so radikal gelebt, der ist für mich gestorben. Und jetzt darf ich das einfach annehmen. Ich muss nicht mal selbst sterben in dem Sinne, sondern ja, mein Ego kann sterben oder das, was ich denke, was fürs Leben wichtig ist. Aber so als Person, als Sein, als gegenüber Gottes bin ich voll angenommen und ich bin voll okay, so wie ich bin. Und ich darf Fehler machen. Und ich muss dann, also da gibt es viele Diskussionen mit meinen Freunden, aber ich glaube tatsächlich, ich darf Fehler machen und ich darf
wieso, über was die Stränge schlagen. Denn dann?
Naja, so von wegen, ja, das ist dann doch auch Sünde und wenn du das provozierst, Fehler zu machen und hier und da, aber dann musst du dich doch auch schlecht fühlen und dafür Abbitte leisten und so. Aber ja, klar, aber für mich kommt erst die Vergebung und dann starte ich ins Leben.
Ja.
Und ey, als ich Power On gegründet habe, natürlich sind da Verletzungen entstanden und natürlich haben wir da Dinge gemacht, die vielleicht manchmal auch nicht so ganz korrekt waren, weil wir es nicht besser wussten oder manchmal auch gesagt haben, so jetzt scheiß drauf, wir haben hier was Großes vor und der Zweck heiligt nicht die Mittel, auf keinen Fall. Aber das ist dieses, erst bin ich befreit, erst bin ich heilig geworden und das kann ich nicht richtig ausleben, weil ich noch in meiner menschlichen Haut lebe. Aber wenn Zion und wenn diese neue Erde von Gott dieses Reich Gottes hier unter uns ist, dann bin und ich ein Teil davon sein darf, dann darf ich jetzt auch mal loslegen. Und dann darf ich in jedem Moment mich dann aber auch fragen, mich zurücknehmen und sagen, okay, was würde Jesus tun? Aber aus einer Befreiung heraus und nicht aus dem Druck.
Ja.
Es ist so komplex.
Nein, aber ich finde, Amen
doch so
dazu.
Einfach.
Ja, genau. Ich glaube, es ist beides. Und ich glaube auch, dass es eine Art Gedanke ist, den es zu ergründen gilt. Und zwar nicht nur mit dem Kopf, sondern auch irgendwie mit dem Herzen, so wie du sagst. Ich finde es eine sehr schöne Beschreibung, wenn du sagst, manchmal sitze ich da und dann freue ich mich, dass ich bin und dann bin ich bei mir. Und dieser Moment im Jetzt zu sein, macht mich eigentlich frei, dann auch in die Zukunft zu gehen. Und natürlich kann man auch in die Vergangenheit gehen, aber niemals, um dahin zurück zu wollen oder zu sehr in der Zukunft zu leben, sondern eigentlich immer, um das Hier und Jetzt zu gestalten. Und ehrlich gesagt, da bin ich voll bei dir, dass ich auch sagen würde, so verstehe ich sehr häufig die Predigten von Jesus und auch das, was er auf dieser Welt, ich sage jetzt mal im ganz Positiven, angerichtet hat, weil was daraus entstanden ist. Ich habe am Sonntag über den wahren Gottesdienst gepredigt. Das ist ein Zitat des Paulus, jemand, der nach Jesus kam, gemacht hat, der gesagt hat, ey Leute, Gottesdienst, ne, ihr könnt da ja echt viel drüber streiten, schaffen wir ja auch 2000 Jahre nach Jesus immer noch. Aber der wahre Gottesdienst, das ist eigentlich, wenn ihr mit eurem Leben euch einsetzt. Und da musste ich gerade dran denken, als du das so sagtest. Das ist schon wirklich bei sich ankommen und sagen, ich bin derjenige, der was tun kann. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie zurück will zu etwas und dass es auch alles irgendwie verloren ist und so. Ich finde das ein richtig krasses Geheimnis und ich glaube, es braucht einfach auch diesen Mut, den Leuten zu sagen, ey Leute, es ist nicht so einfach, aber es ist eine wunderbare und geile Freiheit und dann wirst du merken, irgendwie ist es doch einfach, aber das ist vielleicht auch das Geheimnis, dass es so beide Aussagen, das bleibt einfach so, ne? Und, was ich auch noch sagen muss, ist, wenn ich dir zuhöre, dann merke ich, gibt es auch in mir sofort so eine kritische Stimme, die sagt, ja gut, aber das Ganze mit dem Fehler machen und Sünde und jetzt hat der Erik da aber auch echt ganz schön oft gesagt, was er alles falsch macht und so, das ist doch auch irgendwie voll theoretisch und das ist doch irgendwie, die Christen versuchen uns da was einzureden, aber auch da denke ich persönlich immer, naja, das liebe ich auch so an Bibel und dem, was ich so in meinem Glauben kennengelernt habe, ist, dass eigentlich Bibel niemals das Ganze ausklammert oder versucht wegzuradieren und erst recht nicht versucht irgendetwas wieder zurück oder prinzipiell herzustellen, was man schon mal hatte, sondern eigentlich immer total radikal versucht, okay, was ist hier der Sinn der Sache, was ist die gute Wurzel und da wachsen wir jetzt mal neu drauf. So, das finde ich schon eigentlich so als Muster oder als, wie sagt man, System immer wieder in der Bibel und frage mich auch, warum wir an vielen Stellen das so anders leben, aber mich mit eingeschlossen. Also ich versuche da nicht nur den Finger auf andere zu zeigen, sondern merke das, wie krass das bei mir auch drin hängt oft so, ja.
Ja, ich glaube, die Frage ist halt auch, wie verstehen wir Sünde, ne? Ist Sünde, sind das die einzelnen Taten? Ist es das Stehlen oder was weiß ich, die Vergehen im Einzelnen? Oder ist es, wie ich es jetzt aus der Bibel verstanden habe, diese Zielverfehlung, dieses, wo wir die Berufung, die Gott in uns gelegt hat, wo wir der nicht nachkommen. Und wenn ich jetzt im Urlaub habe ich das so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, ziemlich radikal reflektiert, was so in meinen letzten Jahren sich angestaut hat und wo ich meine Berufung nicht gelebt habe. Und die größten Verletzungen und Fehler, Sünden in diesem Fehlersystem, sag ich mal, wie wir es verstehen, die kommen meist aus irgendwelchen Themen, wo ich mit mir nicht fein war, also wo ich in meinem Inneren mir nicht wertvoll war.
Ja.
Und wo ich mich verbogen habe. Und als ich das gecheckt habe, da habe ich das halt auch mit dieser Sünde nochmal ganz anders verstanden, wo ich jetzt denke, okay, Sünde im Sinne von ja, Zielverfehlung, meine Berufung nicht nachkommen, wo Stimmen in meinem Kopf sind, so diese kleinen Stimmen, ey, wenn du das jetzt, diese Chance auslässt, die bekommst du nicht wieder. Oder wenn du der Versuchung nicht nachgibst, ey, wie cool wäre das und so weiter. Aber wo ich denke, ich bin nicht genug, wenn ich das nicht habe. Und dann zu verstehen, okay, nee, Gott hat mich, ich bin genug. Jesus ist gestorben und damit bin ich genug. Damit ist Eden, also das Paradies wieder darf in mir sein und ich darf voll und ganz ich sein und Mensch sein und Erik sein und leben und dann brauche ich das nicht. Ja. Dann muss ich diese Fehler in Anführungsstrichen nicht mehr machen, weil ich bin gut, ich bin genug.
Richtig.
Und dann bekommt diese Sünde, dieses Zielverfehlung für mich eine neue Dimension und dann. Und ich denke halt tatsächlich, wenn mehr Menschen einfach mutig das machen würden, was ihre Berufung ist, mit anderen oder AK, wo sie wirklich aufblühen, wo sie wirklich leben, wo sie wirklich richtig Spaß am Leben haben, ich glaube, dann hätten wir ganz viele Probleme in unserer Welt nicht.
Das glaube ich auch. Das glaube ich wirklich. Und ich glaube auch, dass es in jeder Zeit auch andere Dinge gab und trotzdem wären dort Menschen gewesen, die gespürt hätten, das ist mein Projekt, da muss sich was verändern oder das möchte ich verändern und so, ne? Also diese Radikalität. Ich finde es auch interessant, dass du sagst, weil das ist was, was mich auch schon seit einigen Monaten beschäftigt, dass das irgendwie miteinander zusammenhängt. Weil du beschreibst das ja so als inneren Weg, der aber ganz viel mit dem Äußeren zu tun hat. Also, dass es zusammengehört. Ich mag da so einen Begriff, eine Freundin von mir hat irgendwann mal gesagt, das ist, Dennis, das ist Resonanz. Also da, wo quasi ich mich mit mir beschäftige, etwas mit mir passiert und ich mich vielleicht auch in diesem christlichen Sinne auf den Weg begebe, etwas, ich sag jetzt mal, loszulassen, was ich schon immer irgendwie festgehalten habe und was doof war, böse war, oder ein Scheitern irgendwie tatsächlich hinter mich gebracht habe, eine Krise durchlaufen habe, ganz viele andere Beispiele noch, setzt dann eine Veränderung frei, die eine Wirkung hat auf diese Welt, die ist gut. Und deswegen resoniert das dann. Also, dass das Äußere und das Innere zusammenkommt und man einfach denkt, krass. So, ne? Also, es sind dann große und kleine Prozesse in mir, die aber auch zu vergleichen sind mit den großen Dingen. Und das ist, glaube ich, ziemlich radikal. Und deswegen würde ich auch immer wieder Leuten Mut machen, macht das doch. Also, ich kenne viele Leute, die trauen sich nicht, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil sie auch Angst haben. Und das ist natürlich nicht einfach, aber das haben wir ja schon festgestellt, dass radikal bedeutet einfach nicht einfach.
Ja, so wie du sagst, also ich, radikal, das ist ganz tief in mir. Mhm. Und ich habe jahrelang mich einfach davor mit den verrücktesten Strategien und vor allen Dingen Arbeit mich davor versteckt oder versucht zu verstecken, diese Begegnung mit mir selbst zu erleben, weil ich einfach Angst hatte und nicht wusste, was ist da? Und ich glaube, als Christen und auch als Leitungsperson machen wir uns da kein gutes Bild, weil wir halt gerne viel arbeiten und so weiter und den und als Christen gerne vorgefertigte Antworten liefern, aber ganz wenige da wirklich ganz tief in sich reinspüren. Und da radikal mal gucken, okay, wo resoniert's, wo klingt da was in mir, wer bin ich eigentlich? Und ich bin da, würde ich sagen, keine Ahnung, wo ich da bin, irgendwo am Anfang, aber es macht total Spaß, halt diesen Weg zu gehen, um mal wirklich zu gucken, okay, ganz tief drinne, was ist da? Und dann vom Innen nach außen was zu verändern. Mhm.
Ach, krass.
Und ich glaube auch, so beginnt Gottes Reich. Also wenn ich Jesus die Geburt sehe und die Weihnachtsgeschichte habe ich jetzt nochmal mit den drei Königen. Die sind zu Herodes in den Palast gegangen, weil sie dachten, da muss was Prunkvolles, was ganz Großes, Scheinendes mit ganz viel Zepter und Gloria und Timborium, nee, wie auch immer sein. Aber Gottes Reich oder Jesus, das war nicht das große Shiny, sondern das Besondere. Und das, und dann hat Maria diese Worte in ihrem Herzen bewegt. Und es geht um Worte und das Herzen und so ganz anders.
Ja, das stimmt. Und es ist wirklich auch eine, auch da, krasse Verbindung, wenn man diese ganze Geschichte mal auf einer Ebene denkt, was heißt das für mein Inneres auch? Das Unscheinbare, das Kleine und so weiter, was wird daraus? Ja, crazy. Also wir fassen zusammen, ein radikaler Christ ist jemand, der den Mut hat, sich mit sich zu beschäftigen, in sich zu gehen, im Jetzt zu leben. Sehr inspirierend. Ich würde gerne an der Stelle einen Punkt setzen. Hast du Bock, mit mir ans Lagerfeuer zu gehen?
Auf jeden.
Ja?
Unser Tasse Tee. Wie schmeckt mein Tee jetzt?
Ich finde ihn nicht so besonders, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe hier auch noch so ein Glas Wasser stehen. Ich bin auch schon zum guten Leitungswasser übergegangen. Das liebe ich auch sehr. Ich mag zum Beispiel kein Sprudelwasser. Ich weiß auch nicht, das ist bei mir ziemlich strange. Ich weiß nicht, Sprudel ist für mich Mineralwasser, das ist nicht meins.
Nee, bin ich bei dir.
Okay, sehr gut. Ich treffe selten Leute, die das mit mir teilen. Aber gut.
Ich verstehe auch nicht, wie Leute Flaschen kaufen können, wenn es aus dem Wasserhahn in besserer Qualität kommt.
Auch das
ist ein Nachhaltigkeitsding für mich, aber ich bin irgendwo in mir steckt auch ein Schwabe, glaube ich.
Ist ja an der einen oder anderen Stelle auch nicht schlecht, ne? So, das Lagerfeuerbekenntnis heißt, ich treffe vier Aussagen, die haben sich immer noch nicht verändert, auch in der neuen Saison immer Sommer, und du sagst einfach mal, was dir dazu so einfällt. Im Idealfall kommentiere ich das gar nicht. Okay.
Wird dir schwerfallen, bestimmt.
Könnte sein. Ich glaube tief im Herzen an.
Tief im Herzen glaube ich an daran, dass Gott mitten unter uns ist und wir das jederzeit spüren dürfen.
Cool. So, jetzt habe ich doch, ich kommentiere das, aber das ist so doof. Ja, okay. Okay, nächste. Ist scheiße, war scheiße und kann weg.
SUVs, doch, SUVs.
Gut, die Antwort gab's noch nicht. Finde ich sehr gut. Ja,
Also okay. Nichts gegen einen Landcruiser oder Land Rover oder so, der richtig im Gelände auch tobt. Aber ich als kleiner E-Autofahrer, SUVs nicht. Da halte ich auch immer drauf oder versuche die auszubremsen. Also wenn ihr so einen grünen Citigo vor euch seht und im SUV sitzt, ist es aus christlicher Nächstenliebe zukünftigen Generationen.
Wir passen auf. wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Also eine Sache ist, ich möchte, darf ich zwei sagen?
Ja, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass du derjenige bist, der diese Frage beantwortet mit habe ich schon. Weil ich dein ganzes Engagement und Power On, denke ich so, boah, das ist so krass, was du da gemacht hast. Aber natürlich war mir klar, dass du noch mehr Dinge im Kopf hast und schieß los, zwei Dinge.
Okay, eine Sache ist, ich möchte ganz viele Bäume pflanzen. Ich war in Tansania und habe gesehen, wie da Bäume wachsen, aber nicht gepflanzt werden, weil es einfach, die Kolonialmacht haben die wunderbar abgeholzt, aber denen keine nachgepflanzt. Mhm. Und das ist so ein Wald und so Bäume und was die dann noch mit unserem Klima machen, ist herrlich. Und eine andere Sache ist, ich möchte einen Ort mitgestalten, wo man dieses neue, dieses radikale Christsein leben darf.
Ja.
In Mecklenburg. Klammer zu.
Okay, was auch immer das sein wird. Wir sind gespannt. Letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
Trevor Noah und Olli Schulz.
Zusammen?
Mal gerne auch zusammen. Nee, das sind Menschen für mich, die sind so krass und also so in der Komplexität.
Ja.
Und trotzdem so real.
Trevor Noah finde ich auch sehr, sehr spannend als Person. Bei Olli Schulz bin ich mir immer nicht so sicher, aber du bist Fan, ja?
Naja, nicht Fan, aber ich schätze ihn als sehr real, also so, wie sagt, was ist real auf Deutsch?
Real, wahrhaftig, authentisch.
Ja, wahrhaftig. Real. Ja, echt ein.
Echt, stimmt. Das ist auch noch eine gute Übersetzung, ja. Okay. Dann machen wir ein Date und dann gucken wir einfach sozusagen, wer von den beiden kommt. Sozusagen, ich hätte auch Lust, dabei zu sein, sozusagen. Mal gucken. Ich bringe dann so einen Apfel-Dattel-Tee hier mit oder so. Mal schauen.
Und den kriegt dann Olli Schulz. Genau. Oder Trevor Noah kann meinen dann kriegen. Der schmeckt ganz gut.
Okay, sehr gut. Eric Eriks, ich danke dir sehr, dass du in meinen Podcast gekommen bist. Ich hätte tatsächlich noch weiter mit dir reden können. Ich habe gerade auch noch gedacht, wenn jemand nochmal Bock hat, sich über Sünde Gedanken zu machen, muss er unbedingt, das fiel mir nämlich gerade ein, als wir geredet haben, die Folge Nummer 7 von meinem Podcast nochmal anhören, weil da habe ich mit Markus in der Folge aufgenommen, Theologiestudent aus Berlin auch, und der hat eine ganz interessante Theorie zum Thema Sünde. Würde ich nochmal empfehlen. Und ich will euch alle nochmal einladen, wenn ihr irgendwie eine Idee, einen Gedanken, Kommentar, Feedback, Kritik habt, dann kommentiert doch gerne bei Insta oder bei Facebook, das interessiert uns und wir gucken, wie wir dann da mitmischen sozusagen und mitmischen können. Aber dir danke ich, dass du da warst und dass du ganz viel erzählt hast und mich inspiriert hast, würde ich sagen. Freue mich sehr, dass wir uns die Stunde Zeit genommen haben und sag einfach mal bis demnächst, wenn wir mal auch mal wieder so sehen können.
Mach's gut. Auf jeden Fall. Ganz vielen Dank dir.
Gerne. Bis dann. Ciao.